Ich darf einen ersten Teil machen von der Predigt heute Morgen. Den zweiten Teil macht der Christian Güdemann. Und eigentlich hatten wir noch ein Anspiel gehabt, wo der König Jesaja da gewesen wäre. Und ich hatte dann gesagt, als Einstieg, im Anspiel haben wir den König Jesaja ja bereits kennengelernt. Und wenn ich das ja nicht können, habe ich das mir jetzt erzählen. Der König Jesaja, das ist heute unser Thema. Und wenn wir an einen König denken, denken wir oft an einen älteren Mann. Ein älterer Mann mit einer Krone, weissem langem Bart, also eine weise, alte Persönlichkeit. Aber der Jesaja, wenn man ihn gesehen hat, hat man gemerkt, der war erst 8 Jahre alt, als er König geworden ist. 8 Jahre alt. Wir wollen den Jesaja, das Leben von Jesaja, ein bisschen genauer anschauen und uns die Frage stellen, was war seine Bestimmung? Was war die Bestimmung von Jesaja? Und gleichzeitig auch die Frage, was ist deine Bestimmung? Was ist deine und meine Bestimmung? Das Leben von Jesaja finden wir im 2. Chronikbuch, Kapitel 34 und 35. Und da werden immer wieder so Altersangaben gemacht. Eben die erste Angabe ist, die Jesaja ist König geworden, als er 8 Jahre alt war. Und ich habe da vorne so 5 Stiele aufgereiht, weil es werden 5 Altersangaben gemacht. Und dass wir uns vorstellen können, wie alt der König Jesaja war, bitte ich jeweils eine Person führen, die das Alter hat. Also wir müssten jetzt jemanden haben, der 8 Jahre alt ist. Seht ihr alle da hinten? Habe ich alle ausgeladen? Ja, wer fährt es denn an? 9. Ja, super. Du darfst einfach da draussen Platz nehmen. Also ein Jahr jünger war die Jesaja. Also wie heisst du? Rael. Schön. In 2. Chronik 34, 1 bis 2 lesen wir Folgendes. Jesaja war erst 8 Jahre alt, als er König wurde. Und er regierte 31 Jahre lang in Jerusalem. Er folgte dem Vorbild seines Vorfahren David und tat, was dem Herrn gefiel. Er richtete sich streng nach dessen Geboten und Weisungen. Jesaja hatte eine schwere Kindheit. Er ist in Jerusalem aufgewachsen. Aber ein Ort, wo sie damals Götze verehrt haben, Götze arbeitet haben, das sind wirklich schlimme Zustände gewesen. Sein Vater ist ihm da drin ein ganz schlechtes Vorbild gewesen. Der hat Amon geheissen. Und mit 16 hat er den Jesaja gezeugt. Mit 20 ist er König geworden und mit 22 ist er von seinen eigenen Dienern umgebracht worden. Mit 22, und zwar, weil er diesen Götzen angehangen ist. Er war richtig ein Fan von diesen Götzen. Und die eigenen Diener haben ihn umgebracht. Und nach der Ermordung vom Vater ist Jesaja König geworden. Er war einfach der Älteste. Der älteste Sohn. Und da sitzt er mit 8, hey, ein super Start ins Leben. Der Vater hat Götzen verehrt. Ist umgebracht worden. Und dann wirst du mit 8 auf den Thron erhoben. Und gleich lesen wir von dem Jesaja, dass er 31 Jahre lang regiert hat. Das ist eine Leistung. Unsere Bundesräte machen so zwischen 4 und vielleicht 12, vielleicht mal im schlimmsten Fall 16 Jahre. Ich weiß nicht, ob sie das überhaupt dürfen. Und das heisst für ihn, er ist seinem Vorfahren, im David, nachgefolgt. Und er hat das gemacht, was im Gesetz steht. Und hat seine Gebote gehalten. Wie ist das nun möglich? Was ist da passiert? Wir verfolgen die Geschichte weiter. Im Vers 3 lesen wir, in seinem 8. Regierungsjahr, als er noch sehr jung war, fing er an, nach dem Herrn, dem Gott seines Vorfahren Davids, zu fragen. Also im 8. Regierungsjahr, 8 und 8, 16. Wer ist 16? Haben wir jemanden, der 16 ist? Haben wir jemanden, der mutig und 16 ist? Okay, einen 17-Jährigen, einen 15-Jährigen? Niemand? Urs, hast du wollen? Ah, nein. 14? 18? Ja, nein, der am Beamer kann schlecht. Aber da haben wir ein paar. Also, kommen wir führen. Wo ist der 14-Jährige? Super, auch für ihn einen Applaus. Du darfst gerade nebenan sitzen. Ich möchte Simon euch jetzt einfach noch 2 Jahre älter vorstellen. Das ist schwierig, ich weiss, in 2 Jahren machen sie einen extremen Schub. Aber mit 16 heisst es, hat Josia angefangen, Gott zu suchen. Mit 16. Er muss irgendwie gemerkt haben, das mit diesen Götzen, das funktioniert nicht so richtig. Wir haben in unserem Land ein riesiges Chaos. Und ich vermute auch, dass er Geschichten gehört hat von einem König, der nicht Götzen nachgefolgt ist, sondern einem Gott. Und dass der König Erfolg hat. Erfolg hat im Krieg führen, Erfolg hat im Regieren. Also Geschichten für Kinder sind etwas ganz Wichtiges von Vorbildern aus der Bibel. Er hat von einem Gott gehört, wo sie vor langer Zeit einmal aus Ägypten befreit hat. Die Josia hat angefangen, Gott zu suchen. Weiter lesen wir im Vers 3. Im 12. Regierungsjahr begann er in Juda und Jerusalem die Opferstätten, die geweihten Pfähle und die geschnitzten und gegossenen Götzenbilder zu beseitigen. Inzwischen ist er 20. Da haben gerade jemanden gehört. He? Wer ist da und 20? Ja, komm da vorne. Ja, musst kein schlechtes Gewissen haben. 20 Jahre. He? 4 Jahre lang hat er Gott gesucht. Ich sehe, wie man sich verändert in so 4, 6 Jahren. Kannst du dir mal vorstellen, wie du bist, wenn... Gut. 4 Jahre hat er Gott gesucht. 4 Jahre. Und dann hat er gemerkt, als König habe ich eine Verantwortung für mein Volk. Und er ist mutig zur Tat geschritten. Er hat aufgeräumt mit diesen Götzen. Und das war etwas extrem Mutiges gewesen. Und zwar aus folgendem Grund. Das Volk Israel hat die Götzen heiß geliebt. Die haben ihnen Sicherheit gegeben. Dann haben sie Opfer gegeben. Und dann haben die gemacht, was sie hatten sollen. Und so weiter. Und Josia fängt an, die Götzen aus dem Volk, aus dem Land auszuräumen. Mit 20. Dodo, willst du mal bei uns auf den Götzen ausräumen in unserem Land? Es wird nicht einfach. Hä? Die Götterstatuen haben zum alltäglichen Leben gehört von den Menschen. Ich würde gerne Vers 4 bis 7 ganz kurz erzählen. Unter seiner Aufsicht ist er gegangen und hat zum Beispiel den Altar vom Baal, von dem Götz Baal, abgerissen. Und er ist gegangen und hat die geweihten Pfähle, die geschnitzten Götzenbilder, vor denen die Menschen abgefallen sind, zu Staub zermalt und über Gräber gestreut. Von denen, die diesen Götzen angehangen sind. Und er ist noch weitergegangen, hat Gebein, Knochen von diesen Götzenpriester ausgraben und über diesen Altar verbrennen lassen. Das ist ein bisschen eine gruselige Sache, oder? So ein paar Leichen zu heben. Aber es war wichtig. Er wollte demonstrieren, die Götzen haben keine Macht. Wir können die Altäre entweihen, wir können sie zusammenschlagen, wir können sie verbrennen, wir können sogar etwas ganz Grausiges machen, Tote auf diesen Götzenaltär verbrennen. Und es passiert nichts. Ihr werdet sehen, es passiert nichts. Die Götzen haben keine Macht. Und es ist nichts passiert. Die Götzen sind tot gewesen. Er hat gemerkt, bevor das Volk eine Erneuerung erleben kann, muss das Alte entsorgt werden. Der Müll muss entsorgt werden aus dem Land raus. Die Götzen sind wie Mauern zwischen dem lebendigen Gott und dem Volk gestanden. In Vers 8 lesen wir, in seinem 18. Regierungsjahr, noch während der Reinigung des Landes und des Tempels vom Götzendienst, ging Josia auch daran, das Haus des Herrn, seines Gottes, auszubessern. Also über 6 Jahre lang hat er aufgeräumt mit den Götzen. 6 Jahre lang. Das ist wahnsinnig, oder? 6 Jahre lang Gräber ausgehebt und gereinigt. Und dann war es 26. Wer ist 26? Ihr wisst, was passiert. Niemand. 5 oder 27? Ah, oh, jetzt haben wir noch eine Frau da vorne. Dodo, ich sage jetzt nicht, schau, was kann passieren, wenn du 6 Jahre älter bist, gell? Das Haus war leergefegt. Und jetzt, was kommt drin rein? Wenn das Haus einfach leer bleibt, passiert es oft, dass die Götzen wieder zurückkommen. Das Alte ist einem vertraut, das Alte ist einem lieb. Es muss etwas an dieser Stelle treten. Und so hat er angefangen, den Tempel zu renovieren. Der Tempel vom lebendigen Gott. Gott soll neu im Zentrum stehen vom Leben vom Volk Gottes. Und das hat er folgendermaßen gemacht. Ich werde die nächsten Vers bis 13 kurz erklären. Er hat 3 Männer in den Tempel geschickt und die sind zum Priester Hilkia gegangen und haben sich das Geld aushändigen lassen, das das Volk gesammelt hat, um den Tempel zu renovieren. Das haben sie gemacht. Und die 3 Männer, die haben dann das Geld genommen, sind zu den Baumeister gegangen, zum Maurer, zum Schreiner und haben ihnen das Geld gegeben, dass sie den Tempel renovieren. Und haben Baumaterial gekauft, Holz und Stein und dann ist der Tempel wieder aufgebaut worden. Und bei diesen Renovationsarbeiten ist eine grosse Überraschung zutage gekommen. Wir lesen das im Vers 14. Als man das Geld holte, das die Leute zum Tempel gebracht hatten, fand der Priester Hilkia das Buch mit dem Gesetz, das der Herr durch Mose hat verkünden lassen. Sie haben quasi die Bibel gefunden. Also was es bis dann einfach gegeben hat an Bibel. Sie haben das Buch vom Gesetz wieder gefunden. Und das hat sein Leben geprägt bis ans Lebensende. Und jetzt müsste jemand haben, der bereit ist, sich zu outen, dass er 39 ist. Ja, dort hinten sehe ich eine Hand, aber ich glaube nicht, dass du 39 bist. Wer ist 39? Ja, der Christian. Du kannst dann gerade weiterfahren, ist ideal, genau. Josia hat im Tempel die damalige Bibel gefunden. Und als er das Buch vorgelesen gekriegt hat, da hat es ihn erschüttert. Es hat ihn erschüttert, wie er gemerkt hat, wie weit weg er und sein Volk von Gott gelebt hat. Und immer noch leben zum Teil. Und er hat das Gesetz im Volk vorlesen lassen. Er hat das Volk ermahnt, sie sollen sich an das Wort halten. Sie sollen neu leben. Er hat angefangen, die biblischen Feste einzuführen, dass Gott nicht wieder vergessen geht. Gott soll geehrt werden in diesen Festen, aber er soll sich immer wieder daran erinnern, was der lebendige Gott für sie gemacht hat. Und in den weiteren Vers könnt ihr das alles nachlesen, das kann ich jetzt nicht ausführen. Am Nachmittag, Kapitel 34 und 35 aus 2. Chronik. Es heisst von ihm, dass er ein Mann war, der nach dem Gebot und Gesetz vom König David gelebt hat. Ein Mann nach dem Herzen Gottes. Ein bisschen traurig ist dann das Ende von Josia. Er hat einen grossen Fehler gemacht. Er ist in einen Krieg gezogen, in einen Krieg, den er nicht hätte machen müssen. Der König von Ägypten hat Babylonier angegriffen und auch ist halt Israel dazwischen. Und er hat gefunden, ich stelle mich dem König jetzt entgegen, weil ich bin siebensieg. Er ist ein bisschen überheblich geworden. Und es heisst, aber Josia hörte nicht auf diese Worte, durch die Gott selbst ihn warnen wollte und zog sich nicht von Necho zurück, das ist der ägyptische König. Der Necho hat ihm gesagt, zieh nicht gegen mich in den Krieg. Ich habe keinen Krieg mit dir. Ich greife Babylonier an. Und das war ein Wort von Gott, das Gott ihn gewarnt hat. Mach das nicht. Und er hat sich dann verkleidet und ist gleich in den Krieg gezogen und ist abgeschossen worden mit Pfeil und ist dann gestorben. Ein trauriges Ende, aber eigentlich ist es nicht das Ende. Der Josia mit 39 ist zwar körperlich gestorben, aber die Geschichte mit Gott und dem Josia ist weitergegangen. Nach dem Tod ist das Leben nicht einfach fertig. Gott ist immer noch sein Gott. Und Josia ist bei ihm. Und die Verbindung, die Gemeinschaft, die ist weitergegangen. Und wir haben uns am Anfang gefragt, was ist die Bestimmung von Josia? Und in erster Linie war die Bestimmung von Josia, Gemeinschaft mit Gott zu haben. Das König sein und was er alles gemacht hat, das ist sekundär. Das ist etwas Zweitrangiges. Das Wichtigste war die Beziehung mit dem lebendigen Gott. Und die geht auch über den Tod raus weiter. Die Predigt könnte als Nachruf auf dem Grabstein vom Josia stehen. Nachruf einfach so aufgeschrieben auf seinem Grabstein. Und es wäre eine wunderbare Geschichte, die Gott mit dem Josia geschrieben hat. Ich möchte dich fragen, was wird einmal auf deinem Grabstein stehen? Kann Gott mit dir auch so eine wunderbare Geschichte schreiben? Ich bin gespannt, was die Geschichte mit uns zu tun hat und was deine und meine Bestimmung ist und dazu darf ich Christian führen bitten und uns ein bisschen weiter erzählen. Ich möchte euch ganz herzlich danken. Ich denke, ihr dürft wieder Platz nehmen und kriegt nochmal einen kräftigen Applaus. Merci vielmals.
Das heisst, der 2. Chronik 34, Vers 2, und er tat, was dem Herrn gefiel, folgte dem Beispiel seines Stammesvater David und ließ sich in keiner Weise vom rechten Weg abbringen. Das könnte ja heissen, er hat mit Bestimmung gelebt, er hat mit einem Ziel gelebt. Und der Stefan hat die Geschichte von Josia wunderbar illustriert. 2. Chronik 34 ist eines von diesen Kapiteln, wo ich glaube, in der Bibel am meisten gelesen habe. Und ich weiss, diejenigen, die mich kennen, die merken jetzt, ich rede eigentlich immer wieder über so meine Lieblingsversen, oder? Und es sind viele. Es hat viele Kapitel in der Bibel, die mir extrem gefallen. Und das ist, wie gesagt, das, was mich immer wieder motiviert zum Lesen. Und beim drüber nachdenken und drüber studieren, habe ich gemerkt, eigentlich hat es dort Sachen drin, es hat Elemente drin in dieser Geschichte, wo man wie ein Modell könnte verwenden. wo wie ein Motor könnte sein im eigenen Leben drin. Und ich möchte euch die ganz elementaren Faktoren da drin zeigen und ich möchte euch Mut machen, wendet das einfach mal auf euer Leben an. Wendet es einfach mal an, probiert es mal aus. Ihr findet all das, was ich euch jetzt erzähle, nicht nur in der Geschichte von Josia. Und es ist schon so, die grössten Geschichten fangen immer mit einer Suche an. Der Josia, 16-jährig da, sucht Gott. Da fängt seine Geschichte an, die er mit Gott hat. Er fängt an zu suchen und ich möchte dich herausfordern, such auch. Und ich weiss, dass diejenigen, die Gott schon gefunden haben, meistens in dem Moment, wenn es ums Suchen geht, anfangen, wie das Hirn abschalten. Es ist so ein automatischer Reflex, oder? Und bei mir ist es so, wenn in einer Predigt es ums Suchen geht, denke ich, ah gut, jetzt geht es wieder um, Jesus ist am Kreuz gestorben, juhui, super, die nächsten 10 Minuten sind für mich erledigt, da werde ich nichts profitieren davon. Aber das stimmt nicht. Such Gott. Auch wenn du das Gefühl hast, du hast ihn schon gefunden, such ihn immer wieder. Weißt du, ich habe gemerkt, und ich gehöre zu den Typen, die immer das Gefühl haben, dass die Gipfel von der Weisheit erklommen haben, oder? Ich weiß nicht, ob ihr das schon gemerkt habt. Und ich habe gemerkt, es stimmt nicht, weil wenn du zuoberst oben auf einem Berg bist, dann schaust du um und da hat es x verschiedene andere Berge, wo es auch noch gibt, die zum Erklimmen. Und genau so ist es mit Gott. Gott suchen ist etwas Permanentes. Weil Gott ist unendlich viel gnädiger, als wir denken. Er ist unendlich viel weiser, als wir denken. Unendlich viel grösser, als wir denken. Er hat immer wieder neue Facetten, die man entdecken kann. Und die Männer, die verheiratet sind, die wissen das, das ist bei den Frauen auch so, oder? Hat man das Gefühl, man hätte es mal so langsam begriffen, wie es funktioniert. Irrtum. Josia macht das mit 16, so im Teenageralter. Teenageralter scheint für das gut zu sein. Aber habt ihr schon etwas gemerkt? Eure Vorstellung von Liebe hat sich doch seit dem Teenageralter massiv verändert. Also mit 20 findet ihr ja alles, was sie dort gemacht haben, blöd. Also wir haben jetzt sicher ein paar 20-Jährige, oder? Alles, was man dort gemacht hat, findet man. Und genauso ist es mit Gott erkennen. Auch immer wieder. Ich möchte dich motivieren, such immer wieder. Gott verändert sich. Ich habe mit 30, also das ist 9 Jahre seither, mit 30 habe ich wirklich das Gefühl gehabt, jetzt habe ich es begriffen. Alle Puzzleteile vom Glauben, kein Problem, ich weiss, wie alles zusammenspielt. Ich kann euch das schematisch darstellen und die Sache ist erledigt. Ich muss sagen, ich habe mein Leben mit 30 recht einfach gemacht, jetzt so also mit 39. Und glaubt mir, mit 49 werde ich das über mein Denken, das ich mit 40 hatte, sagen. Dass es dort also wirklich noch recht simpel war. Wenn man Gott sucht, erkennt man immer wieder eine neue Dimension von Gott. Und gang auf den Weg. Probier es aus. Und weißt du, mit dem Suchen passiert etwas ganz Spannendes. Wer anfängt zu suchen, der muss auch anfangen aufräumen. Kennt ihr da die Frau, Lukas 15? Die hat einen Drachmen, glaube ich, verloren. Oder? Und dann merkt sie, in was für einem schlimmen Zustand ihr Haus ist, weil sie fängt dann an, fleissiges Zeug wegputzen, damit sie den Drachmen findet. Und wenn du Gott suchst, wirst du etwas feststellen. Du wirst merken, dass es Sachen hat, die dich von Gott trennen, die dir vorher gar nicht aufgefallen sind. Du wirst vorher gar nicht realisiert haben, dass du pro Tag 2 Stunden lang im YouTube die ganze Zeit irgendwelche Filme geschaut hast. Du wirst staunen, dass du jedes Mal erst um 12 ins Bett gegangen bist. Aber wenn du Gott anfängst zu suchen, ist Aufräumen etwas, das immer wieder passiert. Und ich will dir Mut machen. Tu ein Aufräumen. Tu die Sachen streichen, die dich von Gott trennen. Rühr es fort, erledige es, schneid den Fernseher ab, wenn es der Fernseher ist. Tu beim Computer dir einfach Diät verordnen. Es gibt x Orte, wo wir uns Diät verordnen können. Und auch da wieder. Ich weiss nicht, ich habe immer so zwischendrin Phasen in meinem Leben, wo ich das Gefühl habe, dass Gott unheimlich stolz darauf kann sein, dass er mich zu seinem Mitarbeiterstab darf zählen, oder? Das ist immer so der Moment, wo ich nicht suche und darum nicht aufräume. Es gibt immer so Phasen, wo ich den Eindruck habe, ich habe es unheimlich gut im Griff. Also wenn der Rest so funktionieren würde wie ich, wäre also perfekt. Aber das ist dann, wenn ich nicht suche und das ist dann, wenn ich nicht aufräume. Ich will den Mut machen. Such, räum auf. Ein Nebeneffekt übrigens vom Aufräumen ist, dass es mehr Lebensqualität gibt. Ich kann mir übrigens noch vorstellen, dass mit dem Götzendienst, das hat noch recht Geld gekostet. Oder? Willst du, dass es nicht hagelt? Also wie es heute gemacht hat, oder? Nicht hageln ist einfach so und so viel dem Götz geben, oder? Gleich ist es übrigens auch mit x anderen Sachen, Gewohnheiten, die wir haben. Zum Beispiel der McDonald's ist auch so eine Gewohnheit. Der kostet auch viel mehr, als wenn man die zuhause selber kochen will. Und da finde ich etwas spannend. Und das muss ich euch schon sagen. Das ist das, was mich am Josia so fasziniert. Da findet ihr also das Buch, leset ihm das vor und der hockt dann nicht einfach hin und sagt, oder bei 5. Mose, da geht es um Fluch und Segen. Der sagt nicht, ha, super, ich bin dann aber wirklich cool. Alles easy, alles locker. Es kann nur gut kommen. Gott bringt endlich dein Segen. Ich habe das ganze Land reformiert. Sondern wir lesen dort, dass er heult, dass er seine Kleider verreisst, dass er Gott befragen lässt. Er schaut in die Bibel rein und sieht die Realität, die über sein Leben besteht. Ihm wird klar, dass auch er versagt hat. Suchen und trotz Aufräumen sieht er sich nicht als sieben sich, sondern als etwas ganz anderes. Ich weiss nicht, wie du die Bibel liest, aber ich habe manchmal so das Gefühl, dass ich persönlich die Bibel so lese, als ob ich für jemand anderen lesen tue. So nach dem Motto, wenn die das mal begreifen würden, was da drin steht. Und mit dir, das kann Sarah sein oder halt sonst irgendjemand, wo ich gerade das Problem habe. Manchmal habe ich mit der Sarah so, wie wenn man sagen, Differenzen, oder? Da denke ich, wenn sie jetzt in der Bibel doch einfach sehen würde, dass sie also mich unterstützen sollte, wäre doch super. Ja? Schau der Realität in die Augen. Schau, ja, was Sache ist. Ich will dich heute herausfordern. Ich will dich herausfordern. Und es ist bewusst, dass ich dich herausfordern will. Dass Motivation hat ganz, ganz viel damit zu tun, dass man versucht, das Ziel zu erreichen, das man nicht erreichen kann. Darum werde ich jetzt ein Ziel so ein bisschen malen und dich persönlich ansprechen, wo vielleicht gar nicht zu erreichen ist, aber es soll dich eben, wie gesagt, herausfordern und motivieren. Ich meine, suchen, aufräumen, die Realität erkennen, das ist doch ziemlich simpel, oder? Auf ein Leben mit Gott hin. Aber, schau, da vorne fängt es an, mit 8 wird der Josia ein Königskind. Also er wird König. Und du könntest, das wäre deine Bestimmung, ein Königskind sein. Wie wichtig ist heute der Tag, wo du das erkennst, wo du merkst, dass du eigentlich ein Kind von Gott willst sein. Aber es kann auch sein, dass du Gott nicht kennst. Dass du noch auf nichts von ihm weißt. Und dann möchte ich dich heute herausfordern. Fang an zu suchen. Fang an zu suchen während der Kids und Teenie Days. Fang an zu suchen voran. Mach den Schritt. Und wenn du meinst, du kennst Gott von allen Seiten, du weißt alles über ihn. Heute kannst du anfangen, Gott neu zu entdecken. Es gibt noch so viel, wo Gott dir noch nicht gezeigt hat. Das ganze Menschenleben wird nicht lange und du wirst immer wieder neu über Gott staunen. Vielleicht kann es aber auch sein, dass du etwas verändern willst. Dass der richtige Moment wäre zum Aufräumen in deinem Leben. Und es ist heute der richtige Tag, damit anzufangen. Nimm bei Gott Platz, so wie du beim Coiffeur Platz nimmst und in den Spiegel hineinschaust und klag Gott dein Leid über die Frisur, die einfach nicht stimmt. Über dein Leben, das nicht in Ordnung ist. Und dann schau mal, was Gott abschneiden tut. Was Gott verändern will. Heute ist der richtige Moment, heute ist der richtige Tag dazu. Darum haben wir am Sonntag die Zeit, um uns Zeit zu nehmen über uns und über Gott. Noch ein kleiner Tipp, im Coiffeur ist es ja nicht so, dass man dann zwischendrin sagt, du, sorry, wenn du machst, darf ich mal kurz Chair haben. Also das müssen wir dann schon anders schneiden. Sondern lasst einfach Gott machen. Gott wird euch sagen, was das weg muss. Stell dich die Realität über dein Leben und ja, ich glaube auch heute ist ein guter Tag zu fragen, Gott, was würde dir gefallen? Was wäre okay? Wenn Gott will mal zu dir, wenn du in den Himmel kommst, sagen, gut so, treuer Knecht, wunderbar gemacht. Du bist all die Sachen gegangen, die ich für dich vorbereitet habe. Vielleicht ist auch heute dein Tag, um mit Gott mal einen reinen Tisch zu machen. Um all das, was dich von ihm trennt, ihm hinzulegen und zu sagen, Herr, es tut mir leid. Ich habe versagt. Ich konnte nicht so leben, dass es dir gefallen wird. Meine Bestimmung war nicht dein Himmelreich, sondern ich wollte eigentlich so leben, dass es mein Himmelreich ist, mein eigenes, wo ich dahin lebe. Ich kann dich nicht als Gott Gott sein lassen. Vielleicht ist heute Zeit, deinen Egoismus einfach auf den Tisch zu tun. Und dann nimm es heute. Heute ist ein guter Tag, um damit anfangen. Morgen ist unter Umständen schon ein Tag zu spät.